Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
150 Minuten. So lange verbringen Kinder und Jugendliche laut einer aktuellen Mediensuchtstudie vom DRK Gesundheit und dem UKE in Hamburg an einem normalen Wochentag durchschnittlich in den sozialen Medien. Am Wochenende sind es mit 224 Minuten mehr als 3,5 Stunden. Dazu kommt dann noch das Spielen, das Gaming, das Streamen vom Film, das Online-Shoppen. Und die Pandemie scheint das noch verschärft zu haben. Aber unsere Frage ist heute, wie verhindert man rechtzeitig, dass Kinder zu viel Medien nutzen und zu viel Bildschirmzeit haben? Also wie fängt man da früh an? Ihr erinnert euch vielleicht, liebe Eltern, in der vergangenen Woche haben wir darüber gesprochen, über die Bildschirmfrei bis 3, also über die ganz Kleinen. Heute wollen wir darüber sprechen, wie viel Bildschirmzeit denn für die Vorschulkinder, die 3- bis 6-Jährigen, empfehlenswert ist. Und im Studio hier zugeschaltet sind zwei absolute Experten, Professor David Martin, er ist Kinder- und Jugendmediziner und Professor an der Uni Witten-Herdecke, und seine Kollegin Dr. Silke Schwarz, sie ist auch Kinder- und Jugendmedizinerin, und beide leiten zusammen das Projekt Bildschirmfrei bis 3. Mein Name ist Insa Gall, ich bin Journalistin beim Hamburger Abendblatt und Mutter zweier Töchter. Bei mir im Studio sind auch unsere beiden geliebten Kinderdocs, die Kinderärztin Dr. Claudia Haupt und Dr. Charlotte Schulz vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg.
Hallo Insa.
Hi. Ich würde sagen, Feuer frei. Wir haben gesprochen über die unter 3-Jährigen und sollten uns jetzt mal befassen mit den Vorschulkindern. Dahinter steht nicht nur vielleicht die Gefahr einer Mediensucht, die diese Studie gezeigt hat, sondern eben einfach auch vielleicht Entwicklungsprobleme oder Einschränkungen, die mit dem Konsum von Medien verbunden sind.
Ja, das ist ein tägliches Thema bei uns in der Kinderarztpraxis. Entweder weil Eltern tatsächlich Rat suchen und sagen, sie seien total verunsichert, es würde so unterschiedlich gehandhabt, es würde wahnsinnig emotional in Elternforen und Gruppen irgendwie diskutiert, ob Kinder überhaupt schon dann in diesem Alter zwischen 3 und 6 Jahren Bildschirmmedien nutzen dürften und wenn was und wie lange. Oder wir fragen danach und stellen fest, dass es ein völlig dysreguliertes Nutzungsverhalten gibt. Das bedeutet, dass wirklich diese kleinen Kinder schon 1 Stunde, 2 Stunden jeden Tag eben vor diesen Bildschirmmedien geparkt werden. Mhm. Welchen Sinn, das wollen wir heute euch Eltern gerne einmal erklären, welchen Sinn macht es, in dieser Altersgruppe noch zurückhaltend zu sein?
Und das hat was mit den Entwicklungsaufgaben in dem Alter zu tun. Und vielleicht ganz kurz, Kinder, die grenzen sich in diesem Alter schon ab von der Welt inzwischen. Hatten wir ja letztes Mal erzählt, dass die Kinder sich gar nicht so in ihrem Ich abgrenzen können. Das lernen die Kinder in dieser Altersstufe. Sie lernen auch ganz viele andere wichtige Dinge und haben grundsätzliche Spracherfahrungen schon gemacht. Aber sie sind eben nicht in der Lage zu abstrahieren. Sie sind noch sehr, sehr suggestiv. Es ist sehr wichtig, sich klarzumachen, dass Kinder in dieser Altersstufe also sozusagen eingebildete Freunde haben, dass sie unbelebte Gegenstände vermenschlichen, dass sie an die magischen Dinge in den Gegenständen und Personen denken. Zum Beispiel, sie glauben an den Weihnachtsmann, sie glauben an die Zahnfee, sie sind im Prinzip, sie können sich Monster unter ihrem Bett erdenken. Das ist eine Phase, in der Kinder noch sehr, sehr suggestiv sind, so nennen wir das, eine irre Fantasie haben, manchmal auch ganz merkwürdigen Unsinn erzählen, der gar nicht stimmt. Aber das ist eben ein Alter, in dem man ganz arg aufpassen muss, dass die Kinder nicht zu viel aufnehmen an Reizen oder an für sie vielleicht auch verstörenden Dingen, die dann wiederum in diesem wahnsinnig empfindlichen System mit ganz, ganz viel Magie ganz, ganz schlimme abstrakte Ängste zum Beispiel auslösen könnten. Und wir würden sehr gerne unsere Expertinnen und Experten wieder dazu befragen, bevor wir sozusagen zu den Empfehlungen kommen. Wir berufen uns ja nachher auch noch auf die Leitlinie. Sagen Sie doch mal aus Ihrer Sicht, vielleicht auch ein bisschen so aus der Forschersicht, aber mit sehr viel praktischen Anlehnungen für unsere Eltern, Wie ist das mit der Entwicklung in dem Alter und was können Sie sozusagen aus Ihrer Sicht dazu beisteuern? Wieso ist restriktiver Konsum gut?
Also wenn ich Ihre wunderbare Beschreibung lausche, Frau Haupt, ja, dessen, was die Magie dieses Alters ausmacht, dann frage ich mich nochmal, ob die Kinder in diesem Alter überhaupt Medien brauchen. Ja, weil die sind so fantasiefähig, die sind so spielfähig und so weiter. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir einerseits immer wieder konfrontiert werden mit Kindern, die wirklich Schaden genommen haben durch starke Bilder, die uns als Erwachsene vielleicht gar nicht so beeinträchtigen würden. Und dann aber auch ein anderer Punkt, den die Eltern vielleicht auch gar nicht so schnell merken. Ich bin ja auch Diabetologe und bei Diabetes geht es darum, dass wir den Kindern und den Eltern klar machen, ihr müsst euer Blutzucker innerhalb eines Rahmens halten, weil es sonst Konsequenzen hat für 10, 20, 30 Jahre später, für die Augen, für die Nieren und so weiter. Und auch hier müssen wir den Eltern klar, und deshalb haben Silke und ich die ABMF-Leitlinie begründet mit 11 Fachgesellschaften, was du jetzt machst in dem Alter für das Kind, das merkst du nicht unbedingt sofort, liebe Mutter, liebe Vater, sondern das hat Konsequenzen für viele Jahre später. Und ja, und so ist noch dazu sein.
Also vielleicht könnte ich einen Themenbereich rauspicken, nämlich die Sprachentwicklung. Da haben wir neulich eine interessante Studie gemeinsam angeschaut, die einfach deutlich zeigt, dass Zeit, die man gemeinsam verbringt, indem man miteinander spricht, einen Gesprächsraum hat, gerade in diesem Alter ganz entscheidend ist. Und in dieser Studie wurde sogar gezeigt, dass jede Minute, die das Kind nicht sozusagen im gemeinschaftlichen Kontext ist, sondern am Screen, zu einem Verlust sozusagen des gesprochenen und des gehorchten Wortes führt. Und das hat offensichtlich einen massiven Impact, gerade in diesem Alter wird es sichtbar, auf die Sprachentwicklung.
Genau, also sowohl die produktive Sprache als auch die rezeptive, also das Verstehen und Hören, sind beeinträchtigt. Und interessanterweise sind sie weniger beeinträchtigt, wenn man gemeinsam mit dem Kind Medien von guter Qualität rezipiert und darüber spricht. Und die sind stark beeinträchtigt. Und das ist wirklich durch die Bank hindurch, auch in den Studien, wenn diese Medien in diesem Alter verwendet werden als Babysitter, wo das Kind einfach allein vor diesen Medien ist.
Also ich könnte noch kurz einen kleinen Punkt dazu setzen, weil wir sehen das bei den Schuleingangsuntersuchungen. Wir haben einen starken Verlust auch der feinmotorischen Fähigkeiten. Also es gibt inzwischen Reihen von SchulärztInnen, die sagen, was ist mit den Kindern los? Die haben es wirklich schwer, einen Stift zu greifen. Die haben es wirklich schwer, Dinge nachzudenken.
Ja, haben sie, das ist wahr. Und wir haben tatsächlich hier in Hamburg letztes Jahr in den Schuleingangsuntersuchungen ganz verheerende Ergebnisse gehabt. Und zwar im Hinblick auf Konzentrationsvermögen. Das ist ja auch so ein Punkt, der, wenn man immer nur so ganz schnell Bilder prozessiert in ganz kurzer Reihenfolge, aber nie etwas länger mit Ruhe am Thema bleibt. Ne, allein die Bildfrequenz ist ja schon Wahnsinn, die Kinder da teilweise haben. Und also Konzentration, dann die Graphomotorik, was Sie eben gesagt haben, und Sprachvermögen. Das ist wirklich was bei bis zu 70% der Kinder nicht mehr so ist, wie es sein sollte bei diesen Untersuchungen. Und das sehen wir auch ja jeden Tag in den Praxen bei unseren Vorsorgen, dass Dinge, die früher ganz normal waren, heute einfach nicht mehr erhebbar sind bei einer sehr großen Zahl von Kindern. Und rein subjektiv ist da ganz klar auch eine Korrelation, ohne dass wir das jetzt studieren, dass die Familien, die ihre Kinder sehr lange sehr, oder sagen wir mal, sehr restriktiv sind mit den Bildschirmmedien, dass deren Kinder im Durchschnitt besser sind motorisch, besser sind sprachlich, einen aufgeweckteren Eindruck machen, mehr Alltagswissen aufweisen. Also wir sehen es ja wirklich in der Praxis, dass es so ist.
Ich glaube, man muss sich nochmal klar machen, dass Kinder eben eine sehr prägende Lernphase auch in dieser Altersgruppe, den 3- bis 6-Jährigen, haben und dass das alles miteinander verknüpft ist, dass wir auch nicht nur isoliert gucken, motorische Entwicklung oder kann das Kind feinmotorisch, grobmotorisch oder Sprachentwicklung. Alles hängt ja irgendwie miteinander zusammen, weil da so viele Hirnströme, Hirnbahnen sozusagen vernetzt werden. Und wir sehen die Kinder ja mit 4 zur U8 und mit 5 zur U9. Und es gibt immer so standardisierte Dinge, die man dann guckt, für die Entwicklungsmeilensteine. Und es ist so, wie Claudia sagt, also konnten früher die Vierjährigen ein Bild mit einem Haus und mit Details wie Fenstern und Schornstein und malen und einer Tür, Haustür und Türklinke, sind wir froh, wenn gerade mal eben
wenn man so, irgendwas erkennt.
Ja, irgendwas ja. erkennen kann. Oder bei der, jetzt als anderes Beispiel, für eher für den grobmotorischen Bereich, bei der U9, wenn man den Kindern sagt, weißt du, was ein Hampelmann beim Turnen ist, dann sagen heutzutage 70% der Kinder nein. Die wissen gar nicht, was das ist, haben das noch nie gemacht. Und dann gibt es ein paar Kinder, die das versuchen. Und es ist eine Rarität, wenn wir Kinder haben, die so gut sozusagen motorisch koordiniert sind, dass die das schon hinkriegen. Und das ist einfach ein großer, großer Unterschied. Da hat sich sehr viel verändert über die letzten 10 bis 20 Jahre. Und darum, also Kinder müssen und wollen ja, also Kinder wollen lernen und wollen sich den ganzen Tag ausprobieren. Und wenn man sie einfach lässt, wenn sie Gelegenheit haben und man sie nicht irgendwo parkt.
Jetzt mal stellvertretend für die Eltern gefragt, die uns zuhören. Was ist denn eure und ihre Empfehlung? Also wir haben gehört, bildschirmfrei bis 3, das war unsere letzte Sendung, da möglichst auf alle Bildschirmzeit verzichten. Wie ist es denn mit den Vorschulkindern im Alter von 3 bis 6? Wie ist da eure Empfehlung?
Also da können wir die sogenannte Medienleitlinie nennen, die empfiehlt für das Alter von 3 bis 6 Jahren höchstens 30 Minuten Bildschirmnutzung pro Tag mit bildschirmfreien Tagen dazwischen und wenn, dann immer und unbedingt in Begleitung. Also nicht alleine lassen die Kinder in dem Alter für dieses.
Was bedeutet mit bildschirmfreien Tagen dazwischen? Also nur jeden zweiten Tag oder ist das konkreter oder ist das so allgemein mehr gefasst?
Wir haben das in der Leitlinie zur Prävention dysregulierten Bildschirmmediennutzung in Kindheit und Jugend nicht präzisiert. Da haben wir es ein bisschen offen gelassen, aber wir haben klar gemacht, es sollte nicht jeden Tag sein. Das sollte nicht einfach eine Gewohnheit werden, sondern eine Besonderheit, die man mit den Kindern teilt.
Und ich finde das deshalb so wichtig, vielleicht nochmal, um auf die Praxis zurückzukommen. Wir sagen ja den Eltern auch, machen Sie doch 3 Fernsehtage oder sowas in der Woche. Was der Unterschied natürlich auch ist, ist, dass dieses, was wir über die Zeit ja beobachtet haben, dass ein 4- oder 5-Jähriger fröhlich mit seinen Kollegen auf dem Spielplatz spielt und um 18 Uhr brechen alle alles ab, weil irgendeine Sendung gerade kommt. Das ist natürlich heute nicht mehr so extrem, weil man ja alles streamen kann. Aber das hat uns damals schon so die Augen geöffnet, ne? Dass dann plötzlich das analoge Leben und die Sozialkontakte eingestampft wurden zugunsten einer Sendung. Und was auch der Vorteil ist, das kann man den Eltern, finde ich, auch immer sehr schön vermitteln, wenn sie wissen, die Kinder, dass jeden Abend um die und die Uhrzeit einmal die Kiste an ist, dann kommt es sehr viel häufiger zu Diskussionen. Es kommt auch häufiger zu den Situationen, dass sie dann sagen, ach bitte noch eine und so. Wenn die Kinder wissen, das findet dann und dann statt mit Mama und Papa, dann ist das wesentlich weniger diskussionsträchtig. Also die Familien machen damit super gute Erfahrungen.
Ich habe nochmal eine Frage aus dem echten Leben. Wenn man mehrere Kinder hat und die Geschwisterkinder einige Jahre auseinander liegen, dann ist das ja ein bisschen schwierig für jedes Kind, das adäquate Mittel zu finden bei dem Bildschirmkonsum. Meine Kinder zum Beispiel sind fast 4 Jahre auseinander und ich erinnere schon Situationen, wo die, sagen wir mal, 8-Jährige schon etwas schauen wollte, aber die 4-Jährige sich jetzt wirklich schwerst ungerecht behandelt gefühlt hätte, wenn sie nicht dabei sein durfte. Wie sollte man damit umgehen?
Ja, wie immer ist da viel Kreativität vonnöten und das ist immer von Kind zu Kind unterschiedlich. Grundsätzlich können wir schon dabei bleiben, dass je weniger, desto besser. Und dass es gemeinsam sein sollte. Und in so einem Fall würde man sich dann wünschen, dass das eben besondere Zeiten sind, wo vielleicht das andere Kind schläft oder wie auch immer. Und wie das im echten Leben umzusetzen ist, das muss man dann kreativ schauen. Aber ich glaube, es hilft, wenn man weiß, das einzige Positive, was die Forschung zeigt, ist, wenn es geteilt ist und wenn es hochqualitativ ist. Dann kann es manchmal auch positive Effekte haben. Und ansonsten sind die Effekte 0 bis negativ. Mhm. Und fangen eine Gewohnheit an, die sich noch verstärkt negativ auswirkt. Das ist das, was wir auf Forschung sehen.
Es ist für die Eltern ja dann auch zunehmend ein großer Stressfaktor. Und auch das, finde ich, sollte man sich immer klar machen, wenn man überhaupt anfängt, mit Filmen oder Bildschirmmedien mit den Kindern sich gemeinsam auseinanderzusetzen. Das ist genau das, was wir jetzt auch ein paar Mal gesagt haben, dass man es nicht zur Gewohnheit machen lässt, zur Gewohnheit werden lässt, und dass man auch immer versucht, dieser Zeit keine Funktion beizumessen. Das ist mir wirklich total wichtig. Weil also dieses Parken vor dem Fernseher, damit mal in Ruhe irgendwie, was weiß ich, mit Oma telefoniert wird irgendwie oder der Armutstisch gedeckt wird oder irgendwas gemacht wird und die Kinder allein gelassen werden da, das ist wirklich sehr, sehr ungünstig. Oder dass eben immer wieder die Bildschirme angemacht werden, wenn es gerade ordentlich viel Streit und Diskussionen gab, um irgendwie da einen Stöpsel zu ziehen, um mal Ruhe reinzubringen. Aber das ist so, so fatal. Ne? Also
der größte Gag ist, Entschuldigung, Frau Schwarz, dass unendlich viele Eltern neben diesen kleinen, nur dafür, dass wir das machen, dass die dann wirklich sagen, ja, nur nach der Kita, damit er runterkommt. Ja, und das ist natürlich so absurd wie nur was, weil das Kind ja nur ganz augenscheinlich runterkommt, indem es da geparkt ist, aber natürlich innerlich eher noch mehr aufgewühlt wird. Aber das machen sich die Eltern in dem Moment nicht klar. Ich möchte ganz kurz noch auf etwas eingehen, was Sie gesagt haben, Herr Martin. Und zwar haben Sie gesagt im Nebensatz, es gibt eigentlich keine Benefits. Also, oder sagen wir mal, es gibt nur Benefits, wenn es hochqualitativ und begleitet ist, und ansonsten gibt es eher negativ belegte Konsequenzen. Das ist etwas, was ein Kernsatz ist, den wir den Eltern unbedingt ganz deutlich mitgeben müssen, weil ja manche Eltern Sorge haben, wenn ich meinen 3-, 4-, 5-Jährigen nicht an die Bildschirmmedien heranführe zur rechten Zeit, dann ist der später abgehängt, weil dem was fehlt. Und es ist eine ganz wichtige Aufgabe bei uns in der Praxis, den Eltern zu sagen, nein, je länger sie das schaffen, das einzuschränken, desto besser wird ihr Kind vorbereitet sein auf die Schule. Also die Eltern machen sich da häufig Gedanken, und es ist so, so wichtig, ihnen zu sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Es geht hier nichts verloren, sondern es wird nur gewonnen. Und vielleicht, dass wir das nochmal so ein bisschen herausarbeiten.
Forschers aus der Forschung, natürlich auch aus der Erfahrung, aber ganz klar sagen und auch belegen. Es gibt natürlich immer wieder Studien, die in den Medien kommen, die sagen, diese Medien hat diese oder jene Kompetenz gefördert. Aber wenn man sie anschaut, das sind Einzelkompetenzen, die Forscher, wo das Design so gemacht wurde, dass das zeigen kann, wenn 5-mal die Kuh gezeigt wird in einem Bild und dann noch Mu gesagt wird und dann nachher gefragt wird, was ist eine Kuh? Dann kann das Kind besser sagen, was eine Kuh ist. Aber hat das Kind wirklich ein Konzept von einer Kuh, ist die erste Frage. Und zweitens ist das eine Einzelfähigkeit, die für die Langzeitentwicklung gar keine Bedeutung hat.
Jetzt haben wir Frau Schwarz zurückgehalten. Entschuldigung.
Genau, ich lasse uns alle ein, um kurz zu den Geschwistern zurückzugehen, zu diesem Beispiel, weil es eben so ein Räuschiges ist. Und wir haben ja auch eine Studie gemacht namens Medienfasten. Und da haben wir Innenfamilien gefragt, was ist ein Motiv dafür, restriktiver mit Bildschirmmedien umzugehen. Also warum macht ihr das? Und die Eltern haben gesagt, weil wir gute Vorbilder sein wollen für unsere Kinder. Die kleinen Kinder haben gesagt, weil wir gute Vorbilder sein wollen für unsere Eltern. Und die älteren Geschwisterkinder haben gesagt, wir machen das für unsere Kleineren, weil wir wissen, dass das für die nicht gut ist. Und es war so ein ganz berührendes Motiv, was auch gezeigt hat, dass man innerhalb der Familie eine Wahrnehmung füreinander hat und gerne für den anderen so gut sein möchte. Das kann manchmal zum Tragen kommen und hilfreich sein. Und da gibt es natürlich auch immer Auswünsche, muss man sagen. Und wenn es dann irgendwie mal passiert ist, dann ist es gut, wenn man sich vorher überlegt, wie man mit der Situation umgehen will, wie man die wieder anfängt, wie man die ausgleicht. Wir hatten ja auch schon mal gehört, dass es Studien gibt, die zeigen, dass dann Zeit in der Natur ein ausgleichender Faktor sein kann. Und da kann man sozusagen die auch so ein bisschen abspüren, ja, wenn sowas mal passiert ist, was kann ich sozusagen tun, um es auch wirklich wieder einzufangen und in das gute, reale Leben zu bringen.
Mhm. Eltern kennen ja meist ihre Kinder und wie die reagieren, ganz gut. Sie müssen sich nur danach verhalten. Und weil wir bei den Geschwistern sind, vielleicht ganz zum Schluss nochmal zu den Geschwistern, haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt, Kinder sind ja so unterschiedlich. Und die Altersbegrenzung nach unten heißt ja nicht automatisch, weil das ab 4 ist, ist das für jeden 4-Jährigen geeignet? Also in meiner Familie kann ich sagen, meine Kinder sind gut 1,5 Jahre auseinander. Und das große Kind war viel empfindlicher für die Eindrücke aus einem Film als das jüngere Kind. Also ganz klar, egal ob wir vorgelesen haben, ein Hörspiel gehört haben oder ob wir ferngesehen haben, die Kleine war unerschrockener. Und das muss man ja auch bedenken, nur weil da steht, dass es für eine bestimmte Altersgruppe erlaubt ist, heißt es ja noch lange nicht, dass sie dann unbedingt auch zur rechten Zeit präsentiert werden müssen, diese Inhalte, sondern nur in Abhängigkeit von dem, wie das eigene Kind reagiert.
Ganz wichtig. Eine Frage noch ganz kurz. Im besten Fall haben wir jetzt hier ganz viele Familien, die diese Folge hören und sagen, oh Gott, wir haben alles falsch gemacht. Jetzt ist irgendwie
es aber, ist nie zu spät, es besser zu machen.
Genau. Aber was empfehlen Sie den Eltern, wenn die sagen, oh Gott, wie können wir denn jetzt das Rad wieder zurückdrehen? Gibt es da auch nochmal so ein paar Tipps? Also was würde helfen?
Also wir haben Medienfasten
gegründet aus der Erfahrung heraus, dass wenn Eltern sich vornehmen, einen Monat lang ganz anders mit Medien umzugehen, zum Beispiel auf gar keine Medienfasten, dass sie dann sich gemeinsam oft entscheiden, anders weiterzugehen. Zum Beispiel Fernsehen in den Keller zu lassen und Mahlzeiten ohne und so weiter.
Also aus den Augen, aus dem Sinn.
Ja, eine kleine Medienfastenzeit und sich danach gemeinsam entscheiden, wie man weitergeht. Das zweite ist, dass man weiß, die Natur, Zeit in der Natur, Zeit in Gemeinschaftlichkeit, Zeit mit handwerklichem, künstlerischem, musikalischem und so weiter wirkt der Digitalisierung entgegen, auch den negativen Effekten entgegen. Und da kann man auch einiges wieder aufholen. Wir wissen sogar inzwischen, dass nur die Rezeption von Kunst das Leben genauso verlängert wie dreimal in der Woche joggen. Und das wirkt auf, das heißt, alles Künstlerische, alles Kontextualisierende hat den gegenteiligen Effekt wie dieses Dekontextualisierende, also aus dem Kontext rausnehmen, was die Bildschirme machen, wo man nur noch das Visuelle flach hat und das Akustische aus dem Kontext.
Also ich würde ergänzen, wenn man einen Erwachsenen hat, das wirklich aus dem Willen greift, dann wird es.
Also ich habe ganz viel gelernt jetzt hier und ich muss sagen, ich bin schon wirklich auch überrascht, wie gravierend und wie negativ die Folgen sind. Das war mir gar nicht so bewusst in dem Alter. Und ja, wir können nur appellieren, die Bildschirmzeit der Kinder auch im Vorschulalter einzuschränken, sich da feste Regeln zu überlegen, ganz wichtig, möglichst begleitet dann schauen lassen und hochqualitativ, wenn es denn überhaupt sein muss. Und was mir am besten gefällt, es ist nie zu spät, um es besser zu machen. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön, dass Sie dabei waren.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.